guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 10. Januar 2025 und das sind die Themen. Der AfD-Bundesparteitag in der sächsischen Kleinstadt Riesa. Was ist an Protest geplant und wie ist die Gesamtsituation in dem Ort sonst? Syrien auf dem Weg zu einem Iran-Light? Warum waren tausende Daten von Gefangenen im Netz frei zugänglich? Und ein Archiv mit NS-KollaborateurInnen soll in den Niederlanden zugänglich gemacht werden, aber doch nicht ganz so weitgehend online wie bisher geplant. Am morgigen Samstag werden im sächsischen Riesa um die 10.000 Demonstrierende erwartet, um gegen den Bundesparteitag der AfD auf die Straße zu gehen. Bisher war die kleine Industrie- und Sportstadt an der Elbe vielen vielleicht eher unbekannt. Erde Elm hat mit einer Riesaerin darüber gesprochen, was in dem Städtchen zwischen Leipzig und Dresden so los ist und was die angereisten Gäste am Wochenende erwartet.
Nur wenige Tage vor dem Bundesparteitag der AfD in Riesa bin ich wirklich froh und auch neugierig, jetzt so einen Draht wirklich nach Riesa gefunden zu haben. Und ja, bin richtig aufgeregt und gespannt, einfach ein bisschen mehr über die Stadt zu erfahren. Deswegen ja, freue ich mich, mit dir zu sprechen. Und magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Steffi, bin 35. Ich bin 2018 nach Riesa gezogen. Wegen der Liebe, ich glaube aus anderen Gründen, zieht man eher nicht nach Riesa. ich bin Ergotherapeutin und arbeite in der Praxis direkt im Stadtzentrum. Also ich bin immer mitten im Gewimmel und aufgrund meiner aufsuchenden Tätigkeit fahre ich auch in alle Stadtteile. Also ich kenne die Infrastruktur hier recht gut, fahre in diverse Haushalte, in Pflegeheime. Ja, ich komme viel rum in Riesa.
Und ja, Riesa ist jetzt nicht so eine ganz bekannte Stadt. Ich weiß zumindest, dass es so auf halbem Weg zwischen Leipzig und Dresden liegt. Kannst du vielleicht einfach mal ein bisschen über die Stadt erzählen? Wie sieht's da aus? Gibt es irgendwelche Highlights oder Sehenswürdigkeiten?
Ja, also Riesa ist, wie du schon sagst, zwischen Leipzig und Dresden gelegen. Direkt an der Elbe, das ist sehr, sehr schön. Wir haben ungefähr 29.000 Einwohner, das schwankt immer ein bisschen. Das Stadtbild ist jetzt nicht so schön, es ist halt eine Industriestadt, eine alte, vorrangig Stahlindustrie. Ja, wir haben auch einen ziemlich großen Hafen für so eine kleine Stadt. Genau, also viel Firmen, das ist hier so der Hauptteil. Aber wir haben natürlich auch schöne Sachen. Wir haben gerade was so Kinder- und Jugendorganisationen angeht, sehr, sehr viel in Riesa. Das hätte ich gar nicht gedacht für so eine kleine Stadt, wo ich hergezogen bin. Wir haben tatsächlich 4, 5 Initiativen, wo die Kids immer wieder an Veranstaltungen teilnehmen können, wo die nachmittags einfach hingehen können, nach der Schule oder nach dem Kindergarten. Das ist hier wirklich toll, was so Kinder- und Jugendarbeit angeht. Vom Stadtbild her muss ich sagen, es ist jetzt nicht die attraktivste Stadt leider. Es ist hier sehr dreckig, muss ich einfach so sagen. Es liegt viel Müll auf der Straße, viel Hundekot leider auch. Also passt am Samstag ein bisschen auf, wo ihr hintretet. Das ist nicht so schön, muss ich echt sagen. Es ist ziemlich dreckig hier. Riesa ist auch als Sportstadt bekannt. Also hier wird sportlich tatsächlich viel gemacht. Wir haben diverse Sportclubs hier. Und da gibt es auch regelmäßig Großveranstaltungen wie Firmenläufe und sowas. Also vom Sportlichen her ist Riesa auch gut aufgestellt. Wir haben als bekanntes Wahrzeichen den Riesa Riesen, der hier bei Stadtfesten und so weiter unterwegs ist, gerade für die Kinder besonders schön. Wir haben eine kleine, lauschige Stadtbahn, die fährt von Frühling bis Herbst für 50 Cent oder so. Also wirklich, da kann man einmal durch die halbe Stadt fahren, das ist auch ganz nett. Genau, wir haben auch ein bisschen Grün rundherum mit einem Stadtpark, der ziemlich zugewachsen ist, das ist sehr, sehr schön. Wir haben einen kleinen Tierpark auch, mit ein paar Exoten sogar. Ja, also es gibt auch schöne Stellen in Riesa.
Okay, also trotz ein bisschen viel Hundekot hört sich das aber doch wirklich sehr lebenswert an. Jetzt hat mich interessiert, so, es hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen das, die Vorstellung oder so ein Vorurteil vielleicht auch durchgesetzt, dass so in Sachsen und Thüringen, vielleicht allgemein in den neuen Bundesländern das, und auf dem Land und in kleineren Städten, das sind ja, dort leben ja nur Nazis und dort sind irgendwie alle recht. Kannst du das bestätigen?
Also im Vergleich zu Leipzig und Dresden haben wir hier schon sehr viel Unzufriedenheit. Und natürlich ist das ja, populistisch absolut relevant, wenn wir an die AfD denken. Also es gibt schon tatsächlich sehr viele Anhänger hier. Ich behandle ja wirklich alle Altersschichten an Patienten und auch so Leute, die wirklich in schwierigen sozialen Umfelden leben oder auch wirklich Leute, die sehr hoch angesehen sind, bei denen Geld keine Rolle spielt. Es ist egal, wo man hinguckt. In jeder Gesellschaftsschicht gibt es hier tatsächlich viele Menschen oder überwiegend Menschen, würde ich sogar behaupten, die ja, ausländerfeindlich sind, die antisemitisch sind und die wirklich auch der AfD sehr zugewandt sind. Leider. Wir sind hier tatsächlich sehr in der Unterzahl. Als Linksdenkende, als Antifaschisten, genau.
Okay, gleichzeitig scheint es das aber auch zu geben. Kannst du da ein bisschen erzählen? Vielleicht entweder von dir oder auch von Bekannten, von deinem Umfeld. Was gibt's denn da so an eher so, ja, ich sag mal, linken, alternativeren Menschen, Initiativen?
Ja, also wir haben hier ein Jugendhaus, das OJH, und dort ist es schon eher so, dass ja Jugendliche oder auch Erwachsene, wir gehen da auch gern zu Konzerten hin, dass es dort wirklich eher antifaschistisch zugeht. Dort gibt es auch keinen rechtspopulistischen Raum. Ne? Ich muss tatsächlich sagen, wo ich 2018 hierher gezogen bin, da war dort auch noch viel mehr los an Konzerten, auch für die Jugendlichen oder für uns. Ne? Das ist sehr selten geworden. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat bis letztes Jahr hier in Riga gewohnt, der ist jetzt nach Dresden gezogen und der hat hier für die Linkspartei regelmäßig Demos abgehalten. Wir hatten ja auch diese wunderbaren Montagsdemos der AfD hier ziemlich groß für die kleine Stadt. Und wir waren vielleicht 15 Antifaschisten, wenn es gut war, 20, die dagegen halten wollten. Das war natürlich nicht schön. Na, wir haben Mahnwachen abgehalten und wurden auf dem Nachhauseweg verfolgt. Also das ist wirklich nicht angenehm. Deswegen ist das hier auch fast völlig eingeschlafen. Na, die gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Linke Demos, linke Veranstaltungen oder Mahnwachen. Ja, das ist sehr schade, sehr traurig, aber es ist wirklich auch so, dass man Angst haben muss, dass man bis nach Hause verfolgt wird. Wir haben alle Familien, das ist natürlich ziemlich ungünstig dann. Ne?
Oh, ja, das hört sich schwierig an und ja, natürlich erfordert dann auch einfach viel Mut und ja, unheimlich viel mehr Mut als vielleicht in anderen Gegenden. Jetzt ist ja für das kommende Wochenende dieser einerseits der AfD-Bundesparteitag in Riesa, andererseits schreiben ja die großen Zeitungen schon, werden Zehntausende an DemonstrantInnen erwartet. Wie wird denn das in der Stadt so aufgenommen?
Ja, wie du dir denken kannst, ist natürlich hier ordentlich Stimmung. Viel Hetze, viel Hass, unser friedliches Riesa und wie können denn solche Demokratiefeinde zu uns kommen? Ich habe sowas wie Judenvernichter gelesen. Also es ist ganz, ganz grausam, was hier los ist. Egal, ob man im Real Talk ist oder ob man in der Riesa-Facebook-Gruppe unterwegs ist, es ist wirklich gruselig.
Aber jetzt hier mal also, kurz die Zwischenfrage, da ist dann die Rede von den erwarteten Demonstrierenden, die so...
Genau.
Okay.
Genau, also wir sind alle Demokratiefeinde, wir sind Judenvernichter und gehen sowieso alle nicht arbeiten. Wir werden dafür bezahlt, auf Demos zu gehen. Das bezahlen natürlich alles die Steuerzahler aus dieser Facebook-Gruppe, ne? Ist klar. Es ist wirklich ganz, ganz gruselig, was hier abgeht. Und wenn man sich so im Alltag mit den Leuten unterhält, ist das auch nicht besser. Dann sind zwar nicht ganz so viele Schimpfwörter dabei wie im Internet, aber die Leute sind wirklich nicht positiv hier drauf zu sprechen. Das ist eigentlich traurig für Risa, ne? Und das sind eigentlich auch immer wieder so dieselben geistigen Brandstifter, die hier wirklich gezielt so ein paar Giftspritzen setzen und dort springen alle mit auf.
Ja. Gibt es aber auch, also natürlich bundesweit die großen so Gegenmobilisierungen. Das machen wir später. Genau, und ist aber auch ja, also von Widersetzen zum Beispiel einiges geplant. Ich habe aber auch, so bin ich ja auf dich gekommen, gehört, dass so andere Gruppen wie zum Beispiel die Omas gegen rechts einiges planen. Hast du da schon was mitbekommen von so Vorbereitungen für das Wochenende, also auf Seiten gegen die AfD?
Ja. Also direkt in Riga ist jetzt noch nichts zu sehen. Ich bin auch vorhin berufsbedingt dort langgefahren, wo auch die Großdemo ist, an der Arena. Da sieht man jetzt so äußerlich noch nichts. Eine Bekannte von mir, die leitet die Omas gegen rechts in Döbeln. Und die kommen zum Beispiel am Freitag schon gegen Mittag, Nachmittag und fangen schon an aufzubauen. Die werden den Teestand machen direkt in der Bienennähe. Genau, da gibt es dann auch so ein Awareness-Zelt, wo man sich quasi auch einfach zurückziehen kann, wenn alles zu viel ist. Ich bin selbst in der Awareness-Gruppe von Widersetzen und werde Freitag die Küfer unterstützen. Also auch Küfer ist angedacht, Freitag und Samstag. Und Samstagnachmittag bin ich auch bei der Demo im Awareness-Team. Also es ist wirklich viel geplant. Ich weiß, dass auch an mehreren Stellen Demos sind und Kundgebungen. Ich bin gespannt, wie das logistisch umzusetzen ist, weil die AfD-Anhänger natürlich angekündigt haben, dass sie unseren Frieden stören wollen. Da gehen dann so Gerüchte rum, dass sie mit Traktoren alle Zufahrtsstraßen nach Riga blockieren wollen und dass sie uns im Spalier empfangen mit ihren blauen Fahnen und uns abgreifen wollen in Riga. Ich bin gespannt.
Okay. Ja. Hört sich jetzt auch ein bisschen bedrohlich an, aber es werden ja hoffentlich auch einfach so viele Leute kommen.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass keiner von uns alleine geht. Ich habe auch in sämtlichen Gruppen, auch bei den Omas gegen rechts und sowas, überall hingeschrieben, wenn jemand alleine anreist, die können sich gerne melden und dann sammeln wir die alle mit ein und gehen gemeinschaftlich. Also wir sollten wirklich auch nicht alleine unterwegs sein, ne? Das ist, denke ich, ganz wichtig. Es gibt auch ein Wärmestübchen, das ist ungefähr 15 Minuten fußläufig weg von der Großdemo, wo man sich einfach auch aufwärmen kann. Ne? Mhm. Also die versuchen schon wirklich viel zu tun, dass wir auch immer wieder Rückzugsorte haben, dass wir uns aufwärmen können, dass es überall warmen Tee gibt und wie gesagt auch Küfer. Ne?
Wow, oh, jetzt werde ich fast ein bisschen wehmütig. Ich schaff's leider selber nicht dieses Wochenende, aber genau. Aber auch hier in Freiburg schon gemerkt, ja, es ist ein großes Thema. Es waren schon Aktionstrainings letzte Woche und ich glaube 300 Leute oder so haben aus Freiburg sich schon mit dem Bus ein Ticket geholt.
Ja.
Und ja, genau. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen oder willst du noch mal irgendwas sagen oder unterstreichen?
Ja, also ich bin wirklich froh und dankbar über jeden, der hier dabei ist, der unterstützt. Ich meine, wir haben ja auch viele Support- und Awareness-Teams, die nicht vor Ort sind. Die braucht es einfach zum Beispiel in Leipzig als Koordinatoren. Ne? Also ich bin wirklich unfassbar dankbar, dass ihr uns hier mit den Leuten nicht alleine lasst. Da wäre ich auch gleich ganz emotional. Ja, genau. Und wie gesagt, in den einschlägigen Gruppen könnt ihr überall nachlesen, meldet euch bei uns Risa und wir nehmen jeden vom Bahnhof mit oder wie auch immer, dass keiner alleine gehen muss. Und ja, wie gesagt, ich bin beim Awareness für euch da und freue mich.
Was wäre denn da so ein Kontakt, um da Kontakt aufzunehmen, falls da Menschen noch Unterstützung bräuchten?
Ja, zum Beispiel in der Gruppe Omas gegen Rechts, da hast du mich ja auch gefunden, ist eigentlich mein Beitrag ziemlich weit oben. den ich dort reingesetzt habe, wo ich auch explizit reingeschrieben habe, meldet euch. Also das wäre, glaube ich, das Einfachste, dass ihr mich da über Facebook kontaktiert. Genau, und ansonsten suchen wir auch noch dringend Leute für das Awareness-Team bei Widersetzen. Falls jemand Zeit und Lust hat, da Teams zu bilden, das wäre ganz toll. Wir suchen da wirklich noch Leute.
Okay. Genau. Ja, super. Gibt es irgendeine Musik, die du gerne hörst, die dir vielleicht auch dazu einfällt? Irgendeinen Song, den man zum Beispiel spielen könnte nach deinem Interview?
Ja, na klar. Also ich stehe auch mit ZSK gerade sehr, sehr eng in Kontakt. Supporte da hier quasi ein bisschen aus Riesa, dass sie die Infos haben. Das war denen wichtig zu wissen, wie hier die Stimmung in Riesa ist. Ja, alle meine Freunde hassen die AfD, oder?
Alle meine Freunde hassen die AfD. Alle meine Freunde werden mit mir auf der Straße stehen.
Die islamistische HTS, Komitee zur Befreiung Syriens, hat sich mit einer Übergangsregierung, die nun doch 4 Jahre an der Macht bleiben soll, in Damaskus eingerichtet und setzt darauf, als Vertretung von ganz Syrien aufzutreten. Bisher sind keine anderen Gruppen tatsächlich an der Übergangsregierung beteiligt und es sieht auch nicht so aus, als würde demnächst ein breiteres Spektrum dazu eingeladen. Doch welchen Kurs verfolgt sie? Darum geht es vor allem in dem folgenden Beitrag. Er enthält auch einen Auszug aus einem Interview mit dem Syrien-Experten und Experten für islamistische Organisationen Peter van Oosterjen.
Das Assad-Regime ist endlich weg. Das ist eine der ganz wenigen guten Nachrichten, die es zurzeit gibt. Doch wie geht es weiter? Schwere Wolken hängen über dem Land. Das akuteste Problem ist die Absicht der Türkei, das kurdische Autonomiegebiet im Nordosten des Landes auszuradieren. Noch sind die Amerikaner da. Noch wartet Erdogan wohl ab, ob er sich nach der Amtseinführung von Trump mit diesem irgendwie einigen kann. Derweil greift die Türkei mit Luftwaffe, Artillerie und ihrer als syrische nationale Armee bezeichneten Hilfstruppen bereits beständig an. Es droht ein heftiger Krieg und am Ende die Vertreibung von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Menschen. Das nächste Problem hängt zum Teil damit zusammen, nämlich das mögliche Wiedererstarken der Terrorgruppe Islamischer Staat. Das dritte Problem geht von Iran aus. Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass Teheran sich mit seiner Niederlage nicht abgefunden hat und versucht, insbesondere in den mehrheitlich von schiitischen Alawiten bewohnten Küstenprovinzen Unruhe zu stiften. Ende Dezember frohlockte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Irans Ali Akbar Ahmadian bezüglich Syrien. Ein neuer Widerstand wurde geboren, der sich in den kommenden Jahren zeigen wird. Gemeint ist offenbar die einen Tag zuvor gegründete Organisation Syrischer Volkswiderstand, die gegen die neuen Verhältnisse bewaffnet vorgehen will. Man kann ihr unterstellen, dass sie alles tun wird, um religiöse Spannungen zu erzeugen. Derzeit scheinen die neuen Machthaber mit der Türkei und Katar relativ gut auszukommen. Aber auch abgesehen von der kurdischen Frage könnte es zu Spannungen kommen, denn die Türkei hält einige Grenzregionen weiter besetzt und schaltet dort nach Gutdünken. Im Zentrum der Macht in Damaskus befindet sich die vom Führer der islamistischen Rebellenorganisation Hayat Tahrir al-Sham Ahmed Ashara eingesetzte Übergangsregierung. Erst wollte sie nur für 3 Monate bleiben, nun ist von 4 Jahren bis zu Neuwahlen die Rede. Zuvor soll in 3 Jahren eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Wie das geschehen soll, ist weiter unklar. Für den 4. bis 5. Januar war dazu ein erster Kongress in Damaskus einberufen worden. Das ging etwas schnell und der Kongress wurde wieder abgesagt. Es gibt aber auch keinen neuen Termin. Doch auch wenn der Kongress jetzt erstmal nicht stattfindet, so ist doch interessant, wie sich die Organisatoren so eine Veranstaltung vorstellen. Es wurden nur Einzelpersonen eingeladen, und zwar 1200. Gruppen und Organisationen wurden nicht eingeladen. nicht eingeladen, wurde also auch die prokurdische PYD, die als einzige derzeit behaupten kann, durch Wahlen wenigstens auf kommunaler Ebene wenigstens etwas demokratische Legitimität zu besitzen. Ebenfalls nicht auf der Einladungsliste stand die unter anderem mit Unterstützung der EU im Ausland gegründete Exilorganisation Syrian National Coalition, SNC, dessen Mitglieder weigerten sich, als Einzelpersonen teilzunehmen. Das Konzept scheint klar zu sein. Die HTS bzw. Ahmed Ashara versucht so unauffällig, aber auch so fest wie möglich das Steuer des Staatsschiffes in Händen zu halten. Wohin könnte er steuern? Dazu ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Syrien-Experten Peter van Ostheen. Van Ostheen hat sich auch speziell mit islamistischen Organisationen beschäftigt. Das Interview, von dem der Ausschnitt ist, soll in der nächsten oder übernächsten Ausgabe der Jungle World erscheinen. Sie sagen, dass die HTS einen islamistischen Staat in Syrien errichten will. Warum sind Sie da so sicher?
Sie sind halt noch immer Islamisten, salafistische Muslime. Aber sie haben auch von Anfang an gesagt, dass es ein inklusiver Staat werden soll. Sie wollen mit allen ethnischen Minderheiten in Syrien kooperieren. Sie haben mit den Christen gesprochen, mit Kurden, mit den Drusen. Die einzigen inneren Auseinandersetzungen in Syrien sind nun mit ehemaligen Mitgliedern des Regimes. Die meisten von ihnen werden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verdächtigt. Wenn Sie sich ansehen, welche Brutalitäten in den letzten 2 Wochen aufgedeckt wurden, dann können Sie sich vorstellen, dass es sehr viel Hass auf die Unterstützer des Regimes gibt. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, da ist zum Beispiel der Respekt vor den Frauen. Frauen müssen keinen Schleier tragen. Sie kopieren im Wesentlichen das Projekt, das sie in Idlib implementiert haben, und in Idlib hat es funktioniert. Es gibt noch dschihadistische Elemente in der HTS, aber alle folgen mehr oder weniger den Richtlinien der Rettungsregierung und von Ahmed Ashara.
Hayat Tahrir al-Sham, but for now everybody is more or less following the guidelines as dictated by the Salvation Government and Ahmed Sharaf.
The woman responsible for women affairs.
Aber die Verantwortliche für Frauenangelegenheiten in der Regierung, Aisha al-Dibs, hat im arabischen Programm des staatlichen türkischen Senders TRT gesagt, dass die Scharia die Grundlage für die Rolle der Frau sein soll. Wie verstehen Sie das?
Sie könnten damit fortfahren, etwas wie das osmanische Projekt zu implementieren, das jahrhundertelang den Mittleren Osten beherrscht hat. Die Osmanen hatten Respekt vor den Christen und Juden, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben. Die HTS beginnt auch nicht, die Minderheiten anzugreifen. Das ist absolut nicht auf ihrer Agenda. Sie drängen die Frauen auch nicht in eine Rolle wie die Taliban in Afghanistan. Sie sind absolut nicht wie die Taliban. Ein Staat auf der Grundlage der Scharia bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Rechte von Minderheiten oder von Frauen missachtet werden oder dass sie schlecht behandelt werden. Wenn sie der Scharia nach ihren Normen und als Modell folgen, dann kann es ein inklusiver Staat werden. Ein Staat, in dem Christen und Juden auch ihren Platz haben. Frauen können ausgebildet werden, können die Universität besuchen und ihre Rolle in der Gesellschaft haben. Die HTS hat einige Frauen zu Ministerinnen gemacht und das zeigt, dass sie ein inklusives Projekt verfolgen.
Soweit der Auszug aus dem Interview. Was das Osmanische Reich betrifft, so wurden die Minderheiten, wenn man von der letzten Periode des Reiches zwischen Krimkrieg und dem Ersten Weltkrieg absieht, tatsächlich in Ruhe gelassen. Zugleich waren sie aber von der Politik ausgeschlossen. Einmal natürlich, weil das Osmanische Reich eine Monarchie war, aber auch, weil der Staat seine Legitimität im Kern aus der islamischen Religion ableitete. So etwas könnte unter Ahmed al-Sharra in Syrien auch entstehen. Ein Staat, der, um ein Beispiel zu nennen, den Schleierzwang vielleicht noch einführt, vielleicht auch nicht. Und Frauen zwar Rechte zugesteht, aber nur innerhalb der festen Grenzen eines Systems, das selbsternannte Religionsexperten festlegen. Nicht das Modell der Taliban, sondern Iran leid. Es bleibt abzuwarten, ob eine relativ kleine Partei, die vor allem durch den Zerfall von Assads Armee an die Macht gelangte, Syriens Schicksal tatsächlich dauerhaft bestimmen kann. Die zukünftige Verfassung dieses vielfältigen Landes muss noch geschrieben werden. Wie das geschehen soll, wüsste man von der langzeitprofessorischen Regierung gerne.
Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass sensible Daten von über 10.000 Gefangenen in Deutschland nahezu frei im Internet zugänglich waren. Allen gemeinsam, die Inhaftierten waren KundInnen bei Gerdes Communications GmbH. Die Firma betreibt bundesweit in zahlreichen Haftanstalten die Gefangenentelefonie und gehört mittlerweile zur Telio Management GmbH. Die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann deckte einen Skandal auf, über den unter anderem der NDR, die Zeit und die LTO berichteten. Ende vergangenen Jahres beim Chaos Computer Congress in Hamburg präsentierte Wittmann in einem Vortrag den Ablauf ihrer Recherche. Radio Dreieckland sprach mit Lilith Wittmann, wie sie überhaupt auf das Problem stieß, wie sie den Skandal einordnet und welchen Themen sie sich im Bereich Strafvollzug sonst noch widmet.
Ja, Lilith, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir die Firma Gerdes Communications näher anzuschauen?
Ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema Knäste irgendwie schon seit ein paar Jahren. Tatsächlich am Anfang noch gar nicht so super technisch, aber gerade in den USA eigentlich schon. Es gab so ein paar Online-Blogs, die habe ich immer wieder gelesen. Und irgendwann gab es so diesen Punkt, wo ich so war, ich möchte mir jetzt mal die ganze deutsche Infrastruktur dazu anschauen, weil ich irgendwie über, ich weiß nicht, Zeitung oder so damals mitbekommen habe, es gibt jetzt auch in Deutschland schon mehr Digitalisierung in Knästen und habe mir dann irgendwie Studien zu durchgelesen und irgendwie mir so Stück für Stück erschlossen, wie dieser Markt eigentlich aussieht. Irgendwann war dann so der Punkt erreicht, dass ich halt so rausgefunden hatte, es gibt die Telio und die Gerdescom und da muss ich vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen, nicht nur, was die irgendwie so auf als Geschäftsmodell machen, sondern halt auch auf dieser IT-Sicherheitsebene.
Und was hast du dann auf dieser IT-Sicherheitsebene herausgefunden?
Dass die Gerdescom eigentlich all ihre Systeme ohne irgendeine Absicherung im Internet hängen hatte. Also das kann man sich so vorstellen, die hatten in den ganzen Gefängnissen, wo die Telekommunikationssysteme über den Anbieter Gerdescom liefen, hatten die einfach die Server ans Internet gehängt, damit sie die aus der Ferne administrieren konnten. Dieses gesamte Administrationsinterface, das hatte eine Programmierschnittstelle. Und über diese Programmierschnittstelle, wenn man die gefunden hat, dann war da keinerlei Zugangsschutz davor und über diese Programmierschnittstelle konnte man dann am Ende des Tages auf die Daten von allen Insassen in den jeweiligen Gefängnissen zugreifen. Das bedeutet einmal die ganzen personenbezogenen Daten, wie wo man einsitzt, wie man heißt, teilweise auch andere Informationen wie auf welcher Abteilung man sitzt. Also so, das sagt viel darüber aus, ob man zum Beispiel eher lange im Gefängnis sitzt oder ob man vielleicht ein Drogenproblem hat. Und zu jedem einzelnen Anruf, der über dieses System lief, das ist unterschiedlich wie lange, aber in der Regel eigentlich mindestens, ich glaube, 30 Tage, konnte man sehen, dass die Anrufe, wer angerufen wurde und wie, in welcher Beziehung die gefangene Person zu der angerufenen Person stand.
Ganz kurz, das hat ja dann auch noch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, noch zu einer E-Mail, glaube ich, die du dann im Rahmen deines Informationsfreiheitsantrages rausbekommen hast, dazu geführt, dass auch die Polizei mal irgendwo nachgefragt hat.
Genau, die Polizei benutzt vermutlich auch dieses Telefoniesystem. Und die Polizei, die möchte natürlich nicht, dass öffentlich bekannt wird, mit wem man telefoniert. Und es war tatsächlich in der Software nirgends explizit vermerkt von den Einträgen, die ich gesehen habe, dass jemand mit der Polizei telefoniert hat. Ich gehe daher davon aus, dass die das irgendwie anders gemacht haben. Also dass da vielleicht dann nicht Polizei stand, sondern man da vielleicht irgendeine Deckperson hingeschrieben hat. Allerdings zum Zollkriminalamt gab es regen Kontakt und auch zu anderen Behörden. Und das ist natürlich was, das ist für die Polizei sehr kritisch, weil natürlich, wenn Gefangene nach draußen mit Sicherheitsbehörden Kontakt haben, dann interessiert das vielleicht andere Gefangene oder auch Menschen draußen. Und da haben die sich dann natürlich Sorgen gemacht und wollten deswegen sehr schnell wissen, wer von diesen Datenabflüssen alles betroffen war. Und damit die dann quasi Sachen machen konnten. Was sie gemacht haben, ist allerdings nicht bekannt.
im Zuge deiner Recherchen hast du dann, glaube ich, auch sogar aufgezeichnete Telefonanrufe anhören können. Auch die waren zugänglich, partiell, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Also, wir haben das nicht ausprobiert, weil wir gesagt haben, wir würden damit so einen Punkt überschreiten, den wir zu kritisch fanden. Wir haben den Pfad zu der Telefonaufzeichnung in den Daten gesehen. Also, wir wussten theoretisch, wo die liegen müssten. Wir haben aber nicht versucht, die abzurufen, weil wir das einfach als zu kritisch gesehen haben. Also wir wollten nicht auf Anrufe zugreifen können von Menschen, die besonders vulnerabel sind und wo auch überhaupt nicht klar ist, warum werden die eigentlich aufgezeichnet, und haben uns dann deswegen dagegen entschieden. Wir gehen auf Basis der Informationen, die wir damals hatten, gingen wir davon aus. Der Anbieter hat das dementiert. Wir wissen es also nicht hundertprozentig. Es ist nicht so unüblich, dass ein Anbieter sagt, wenn wir was nicht ausprobiert haben, dass es im Nachhinein nicht ging. Das hatte ich auch schon in ganz anderen Fällen. Allerdings kann ich es halt nicht mit Sicherheit sagen.
Mhm. Zahlreiche Medien, darunter der Norddeutsche Rundfunk, die Taz, die LTO und die Zeit, haben ja über die ganze Geschichte berichtet, über die eklatanten Sicherheitslücken. War sichergestellt, dass nach deren Berichten nun nicht andere Menschen die von dir entdeckte Lücke nutzen können?
Also bevor so eine Lücke veröffentlicht wird, zumindest wenn ich mir die anschaue und mit Medien zusammenarbeite, ist immer sichergestellt, dass diese Medien erst rausgehen, wenn diese Sicherheitslücken nicht mehr bestehen. In dem Fall hat das dazu geführt, dass dann teilweise Telefoniesysteme tatsächlich abgeschaltet wurden, weil die Lücken so eklatant sind für eine gewisse Zeit. Was natürlich super kritisch ist, weil wenn man im Knast sitzt und nicht mal mehr nach draußen telefonieren kann, ist, glaube ich, besonders scheiße. Das war natürlich nicht beabsichtigt, aber da hat man dann, wenn man so eine Sicherheitslücke einmal gemeldet hat, natürlich wenig Kontrolle darüber, wie der Staat darauf reagiert. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich NDR und Zeit, die auch schon auf die Daten und auf die Lücke mal vorher draufschauen durften, berichtet haben, waren die Lücken schon nicht mehr verfügbar. Also die waren schon geschlossen bzw. die Systeme abgeschaltet.
Hattest du mal von Gerdes Communications irgendeine Reaktion erfahren? Weil in anderen Fällen, wenn Menschen solche Lücken entdeckt haben, reagieren Unternehmen ja mitunter sehr aggressiv und erstatten zum Beispiel auch Strafanzeige gegen die Menschen, die eigentlich freundlicherweise auf so eine Lücke hinweisen.
Genau, das ist mir ja tatsächlich in einem anderen Fall auch schon mal passiert, dass mich die CDU angezeigt hatte. In dem Fall muss man sagen, mit der Gerdescom selbst, die ja mittlerweile eine Tochter der Telio ist und ich glaube tatsächlich so keine Angestellten mehr hat, sondern Gerdes liefert irgendwie die Software, mit denen hat sie aber tatsächlich keinen Kontakt, und Telio als Mutterfirma von Gerdes mittlerweile betreibt dann die Software. Und ich hatte tatsächlich Kontakt mit der Telio, und der war tatsächlich freundlich und offen. Also kann man tatsächlich nur positiv bewerten, wie ich mit denen kommuniziert habe. Die waren mir gegenüber nicht unfreundlich oder bedrohlich oder irgendwas, was tatsächlich immer sehr viel wert ist, wenn man solche Lücken meldet. Allerdings, ist das natürlich weiterhin ein Knast, also verdienen die mit Menschen im Knast ihr Geld. Ich finde das weiterhin ein super kritisches Geschäftsmodell, deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie gut finde und dass die gut agiert haben, weil es hätte natürlich diese Sicherheitslücken niemals geben sollen und ihr Geschäftsmodell ist absolut verachtenswert. Allerdings im Kontext der Sicherheitslücke, die Kommunikation, die wir hatten, die war völlig in Ordnung.
Weißt du, ob die Gefangenen, die Betroffenen informiert wurden? Weil eigentlich gibt es ja die Regel, wenn irgendwelche Datenlücken sind, so viel ich das weiß, müssen Betroffene auch proaktiv informiert werden.
In Hamburg weiß ich, dass das relativ vorbildlich passiert ist. Also da gab es ein Informationsschreiben auch in mehreren Sprachen, das relativ zügig an die Gefangenen ausgehändigt wurde. Das wurde allerdings nicht so wirklich von Gerdescom und Telio vorangetrieben, sondern vor allem von der Stadt. Also die Stadt Hamburg bzw. die Justizsenatorin hatte dann ein paar Wochen später in einem Ausschuss sich auch darüber aufgeregt, wie schlecht die Kommunikation zwischen dem Staat und Telio in der ganzen Geschichte war. Und hätte Hamburg nicht so viel Druck ausgeübt, wäre es vermutlich nicht so zeitnah zu einer ordentlichen Mitteilung nach Datenschutzgrundverordnung gekommen. Allerdings von den anderen Bundesländern weiß ich tatsächlich nicht so genau, wie es abgelaufen ist, weil ich hatte einfach nicht die Zeit, das zu recherchieren. Aber also in Hamburg weiß ich, da hat sich die Justizbehörde drum gekümmert.
Du hast ja vor wenigen Wochen auf dem CCC in Hamburg in einem Vortrag über die gesamte Geschichte, also Knesterhecken, berichtet. Gab es da schon Reaktionen auf deinen Vortrag?
Also aus Deutschland relativ wenig. Also von den Behörden quasi gar nicht, was nicht unerwartet war. Allerdings, wo unerwartet viel passiert ist, ist in Luxemburg. Weil ich habe ja bei dieser Recherche nicht nur über das Themenblock Telio und diese Kommunikationssysteme gesprochen, sondern auch über Verwaltungssysteme von Gefängnissen und da vor allem Basis Web, was irgendwie so das Grundverwaltungssystem im Gefängnis ist. Und da habe ich ja in Deutschland wenig Informationen von Behörden im Rahmen von Informationsfreiheitsgesetzanfragen bekommen. Und das wurde von mehreren Bundesländern damit begründet, dass Luxemburg dagegen war. Deswegen hat das mehrere luxemburgische Zeitungen aufgegriffen und diese Zeitungen haben dann angefangen, mal den luxemburgischen Staat zu fragen. Da ist jetzt auch eine kleine Anfrage in den Parlamenten. Und das wird tatsächlich super spannend, wie Luxemburg sich jetzt dazu verhält. Luxemburg ist da deswegen relevant, weil Luxemburg diese Software nämlich auch einsetzt. Also Deutschland und Luxemburg entwickeln die zusammen und Luxemburg wurde quasi hat quasi in so einem Ausschuss, in dem diese Software weiter konzipiert und weiterentwickelt wird, gesagt, dass sie gerne nicht wollen, dass was dazu veröffentlicht wird.
Nochmal kurz zu Gerdes zurückzukommen, wie ordnest denn du diese elementare Sicherheitslücke ein? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet deine Position, wobei ich ja sagen würde, Lücke ist ja irgendwie ein bisschen untertrieben, es war ja eher ein offenes Scheunentor, du hast ja, wie du dargestellt hast, auch gar kein Passwort benötigt. Wie ist das zu bewerten insgesamt?
Also jede Person mit so ein bisschen Kenntnis in dem Bereich hätte über diese Daten drüber stolpern können, wenn man nur mal drauf geschaut hat. Das kann man eigentlich nicht mal eine Sicherheitslücke nennen. Das stand eigentlich einfach offen im Internet, wenn man wusste, wo man es findet. Das ist jetzt leider nicht total unüblich, dass supersensible Daten so wenig geschützt werden. Es ist aber in dem Fall natürlich besonders problematisch, weil es besonders schützenswerte Daten nach Datenschutzgrundverordnung sind. Und was in dem Fall auch bemerkenswert ist, dass ich davon ausgehe, dass Gerdescom sich auch dieser Sicherheitsprobleme mehr oder weniger bewusst war, weil sie nämlich dasselbe System, was sie in Deutschland betreiben, auch in Finnland betreiben. Also auch in finnischen Knästen wird mit Gerdescom telefoniert. Und dort haben diese Sicherheitslücken nicht bestanden. Und das wirkt auch nicht so, als hätte in Finnland sich mal eine IT-Sicherheitsexpertin oder ein IT-Sicherheitsexperte diese ganze Software angeschaut und Gerdescom hätte danach all diese Lücken geschlossen. Also ich habe wieder keine dieser Sicherheitslücken, die ich in Deutschland gefunden habe, habe ich in Finnland gefunden. Und das ist dann natürlich besonders krass, wenn der Anbieter irgendwie weiß, hey, wir hatten irgendwie Sicherheitsprobleme und sich dann aber nicht drum kümmert. Und diese offenen Sicherheitslücken, die haben tatsächlich auch mindestens seit 2 Jahren bestanden. Also es ist nicht so, dass da irgendwie am Vortag, wo ich das gefunden habe, eine Programmiererin irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern 2 Jahre stand das einfach offen im Internet. Und das ist natürlich unglaublich krass.
Ich habe versucht, vom Bundesbeauftragten für Datenschutz eine Rückmeldung zu bekommen. Dort hieß es, dass eigentlich der Bundesbeauftragte gar nicht zuständig sei, obwohl es ein Telekommunikationsunternehmen wäre, sondern die einzelnen Bundesländer. Weißt du dazu mehr?
Ja, das ist ein ziemlich komplexes Konstrukt, was die sich da gebaut haben. Weil es ist so, dass die Bundesländer Konzessionen an die Anbieter rausgeben. Und mein letzter Stand war, dass dadurch, dass das quasi nur in den Gefängnissen ist und dadurch, dass die Gefangenen nicht angerufen werden können, sondern nur nach außen anrufen, sie umgehen, dass die Telekommunikationsanbieter im Sinne dessen sind, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte für sie zuständig ist, sondern die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten in den einzelnen Bundesländern für sie zuständig sind, was in dem Fall natürlich bedeutet hat, dass diese ganze Meldung auch von meiner Seite aus an 5 verschiedene dieser Datenschutzbeauftragten gehen musste und dass die sich jetzt alle mehr oder weniger einzeln darum kümmern werden, beziehungsweise dass ein Datenschutzbeauftragter vermutlich die Federführung übernimmt. In der Regel ist es derjenige, in dem die Firma, die in dem Fall das Datenleck verursacht hat, ihren Sitz hat, was in dem Fall Telio ist und somit der hamburgische Datenschutzbeauftragte sein müsste.
Gibt es im Bereich Strafvollzug weitere technische Aspekte oder Software-Themen, denen du nachgehen wirst in der Zukunft?
Also ich glaube, das ganze Thema Telefonie ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch neue Probleme. Und da werde ich mich tatsächlich auch ein bisschen weiter drauf fokussieren, weil ich glaube, dass da besonders sensible Daten anfallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt im Rahmen von diesen Informationsfreiheitsgesetzanfragen ich auch mehr über all diese andere Software lerne, von der ich bisher nicht so viel Positives gehört habe, also gerade all diese Verwaltungssoftware. Also ich bleibe da auf jeden Fall noch eine ganze Zeit dran.
Könntest du ganz kurz nochmal zu der Verwaltungssoftware etwas sagen?
Genau, also in 13 deutschen Bundesländern und Luxemburg wird ist das gesamte Gefängnis eigentlich mit einer Software verwaltet. Und diese Software, die heißt Basis Web. Da drin wird irgendwie erfasst, wer gerade im Knast sitzt. Da drin wird erfasst, wer gerade krank ist, wer gerade wo arbeitet, wer irgendwelche Probleme gemacht hat. Also wirklich alle möglichen Datenpunkte über eine gefangene Person in diesem Gefängnis wird in dieser einen Software erfasst. Und diese Software, die gibt es schon sehr, sehr lange, mindestens seit dem Jahr 2000. Also aus Luxemburg weiß ich, dass sie im Jahr 98 eingeführt wurde. Für die spezifischen deutschen Gefängnisse weiß ich es nicht so richtig. Ich weiß, dass es in Tegel, jetzt an der JVA Tegel, so um 2000 rum wohl passiert ist. Und das ist tatsächlich in Deutschland ziemlich ungewöhnlich, da ja Knäste Ländersache sind und es eigentlich sehr selten ist, dass deutsche Bundesländer sich auf eine gemeinsame Software einigen, gerade schon vor 25 Jahren. Und man hat damals, als man schon diese Software eingeführt hat, ist man so vorgegangen, dass man einfach krass standardisiert hat und auch mal geltendes Recht übergangen hat. Also es gab dann da so Sachen wie, dass Gefangene in Deutschland, wo es ja Arbeitspflicht gibt, in der Regel in den meisten Bundesländern nur 15 freie Arbeitstage haben und in Berlin aber 18. Und als die Software eingeführt wurde, konnte die nur 15 freie Tage. Und deswegen hat man Leuten einfach erstmal 3 Urlaubstage quasi gestrichen, weil die Software das nicht konnte und das dann auch erst viel später wieder eingeführt, als es dann irgendwie Software-Updates gab. Also man ist halt bei der Digitalisierung von Knästen von Anfang an irgendwie so vorgegangen, dass es wichtig war, erstmal zu digitalisieren und auch geltendes Recht relativ unkritisch war. Und eine andere Sache, die ich halt irgendwie gelernt habe über diese Software, als ich auch mit gefangenen Menschen gesprochen habe, ist, dass diese Software nicht erfasst, wann wer auf welche Daten zugreift. Also es ist wohl nicht unüblich, dass Gefangene auf ein Stationsbüro gehen können und sagen können, hey, ich würde gerne mal wissen, wo wurde diese Person hinverlegt oder warum sitzt diese Person. Und dann macht halt jemand die Akte dazu in Basis Web auf und dann kann eine andere Person sehen, warum jemand einsitzt. Und das ist natürlich schon relativ kritisch, dieser Umgang mit Daten. Und das ist deswegen auch so gut möglich, weil die Software bis heute nicht erfasst, wann auf eine Akte von einer Person zugegriffen wurde.
Genau, das muss in Zukunft dokumentiert werden. Das sollte dokumentiert werden, ja.
Genau, das sollte dokumentiert werden. Und das ist auch das erste Mal im Jahr 2013, glaube ich, aufgekommen, wo sich Leute bei den Landesdatenbeauftragten beschwert haben. Allerdings hat sich dann dieser Lenkungskreis Basis Web, der sich um die Weiterentwicklung der Software kümmert, da so ein bisschen rausgeredet mit, ja, das ist ja so kompliziert, das zu implementieren und wirtschaftlich schwierig und wir machen das dann in 5 Jahren. Und jetzt ist halt über 10 Jahre später und soweit ich nachvollziehen kann, ist das immer noch nicht vollständig implementiert.
In den Niederlanden sollten zahlreiche Dokumente zu NS-Kollaborateuren digital zugänglich gemacht werden. Die unabhängige Datenschutzbehörde hat dem aber erst einmal einen Riegel vorgeschoben. Über das Thema haben wir mit unserem Benelux-Korrespondenten, dem freien Journalisten Tobias Müller, gesprochen.
Um welche Akten erst einmal zur Einführung geht es?
Es geht um ein besonderes Archiv, was Verdächtige der Kollaboration mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg, also zwischen 40 und 45, beinhaltet, hat insgesamt 425.000 Namen von Verdächtigen, von denen ein Teil wohl etwa 20% nach dem Krieg auch berechtigt, also vor dem Richter landete. Das ist ein besonderes Archiv, das heißt CABR wird es abgekürzt und geht eben um solche Menschen, Niederländer, die, wie es heißt, im Krieg falsch waren, also auf der falschen Seite der Geschichte standen oder davon verdächtigt wurden.
Vielleicht willst du das noch ein bisschen anschaulicher machen? Das ist eine riesen Datenmenge. Was sind da für Dokumente zu finden?
Sehr gerne. Du hast also erstmal gerade noch mal eine Einschätzung gelesen von einer Archivarin im Nationalen Archiv, also wo dieses besondere Archiv in Den Haag auch gelagert ist. Die sagte, dass es sich handelt um Akten von den schlimmsten Judenjägern. Das sind Leute, die die Juden und Jüdinnen verraten haben gegen Kopfgeld, was die Nazis hier also ausgesetzt haben, bis hin zu Menschen, die vielleicht irgendwelcher vermeintlich sehr viel kleineren Vergehen verdächtigt wurden, also und alles dazwischen, Sachen, die nicht bewiesen sind, bis zu wirklich schweren Kriminellen. Und die persönlichen Akten, nach denen du fragtest, oder überhaupt die Akten, das sind also Gerichtsakten zum Beispiel von Befragungen von Leuten, gegen die schon Verfahren eingeleitet wurden, bis hin zu auch persönlichen Akten oder persönlichen Dokumenten, Fotos, Briefen. Jemand, als ich im Archiv war, als es dort offen gemacht wurde am 2. Januar, erzählte, was dort zum Teil passierte, ist einfach, dass Verdächtige, die festgenommen wurden zum Beispiel, wenn die an einem Schreibtisch in einem Büro, wo sie saßen, festgenommen wurden, dann wurde einfach so der ganze Schreibtisch einmal abgeräumt und alles, was da drauf lag, galt dann als mögliches Beweismaterial. Das heißt, es gibt eben auch sehr viel persönliche Sachen oder dienstliche Sachen, die auch in diesen Archiven lagern.
Also zum Beispiel auch Tagebücher oder solche Dinge.
Genau, genau.
Die Datenschutzbehörde sah nun einen Verstoß gegen das Archivgesetz und die Datenschutzverordnung durch die geplante digitale Zugänglichmachung durch das Nationalarchiv. Inwiefern?
Die beziehen sich darauf, dass eigentlich nicht prinzipiell Beschwerden vorliegen gegen die Tatsache, das online zu setzen, sondern die Modalitäten, wie das stattfinden soll. Das heißt, dass alle Leute unbeschränkt jederzeit von jedem Computer Zugang haben sollen, weswegen es jetzt erstmal auf eine Zwischenlösung hinausgelaufen ist, dass wenn man diese Archive befragen will, man das im Archiv, im Nationalarchiv selber machen muss. Es geht also nicht, dass das an deinem eigenen Computer geschieht. Das heißt, im Prinzip ist es eine Frage von, wer hat wann und von wo aus Zugriff. Und das sieht eben die Datenschutzbehörde als nicht gegeben, dass bei dieser Modalität, wie man sie jetzt hat oder haben wollte, dass dort das Datenschutzgesetz und die Privatsphäre ausreichend geschützt sind.
Also jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwo am PC sitzen kann, auf die Seite des Nationalarchivs gehen kann und dort recherchieren kann.
Nee, du kannst natürlich und du und jeder und jeder andere auch kann vom eigenen Computer aus oder von jedem Computer natürlich auf die Seite des Nationalarchivs gehen. Und was man dort machen kann, ist eine, das ist jetzt tatsächlich eine Neuerung, man kann eine Liste von Namen, ein Register quasi von Namen, die in diesem verdächtigen Archiv genannt werden, die kann man befragen und dort kann man suchen nach Leuten. Ich habe es gerade nochmal gemacht, man sieht dann also auch Namen, man sieht Geburtstage, Geburtsorte. Man sieht allerdings nicht mehr, das heißt, man kann auf diese Namen klicken und dann sieht man zum Beispiel, oha, da ist jemand, den ich suche, der steht da drin. Man kann aber online eben nicht weitergucken. Wenn man zu dieser Person dann mehr Informationen befragen will, dann kann man das vor Ort tun im Nationalarchiv in Den Haag. Das ist relativ problemlos. Da kommt man, abgesehen natürlich von der großen Wartezeit, weil es ist Andrang jetzt, aber sonst sind die natürlich bereit, dir dann deine Akten, die du einsehen willst, dort beiseite zu legen und für dich bereit zu halten.
Im Archiv befinden sich Akten von zahlreichen Menschen, die verdächtigt wurden, mit den Nazis kollaboriert zu haben. Der ganz überwiegende Teil der Menschen wurde nicht verurteilt. Ist es da unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht gut nachvollziehbar, dass die Daten von Personen, die eben nicht verurteilt wurden, nicht einfach digital zugänglich gemacht werden?
Das ist absolut nachvollziehbar. Das heißt, deswegen ist natürlich auch jetzt diese Regelung so getroffen, wie sie getroffen ist. Wenn es da Bedenken gibt, dann hast du von rechtsstaatlichem Standpunkt aus natürlich die Verpflichtung, dich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, dass das den Bestimmungen entsprechend geschieht und wenn es Bedenken gibt, musst du dich mit denen natürlich auseinandersetzen. Das ist sehr nachvollziehbar. Es gibt noch mehr Grund eigentlich, damit vorsichtig zu sein. Einen Satz noch gerade, dann komme ich auf den Grund näher. Was wir in den Niederlanden zum Teil haben, ist gerade natürlich eine Situation, wo ein Konflikt besteht zwischen einem öffentlichen Interesse daran, dass Archive öffentlich gemacht werden, öffentlich zugänglich und zwar so weit wie möglich. Und es geht natürlich dabei darum, das online zugänglich zu machen, auch zum Beispiel für Angehörige, die auch heute betagt oder hochbetagt sind, die zum Beispiel nicht einfach so ins Nationalarchiv kommen können, weil sie das gesundheitlich nicht schaffen, weil sie in zum Beispiel Israel oder den USA oder sonst wo auf der Welt wohnen und sich nicht leisten können, in die Niederlande zu kommen. Das ist einer der Punkte, der wesentlichen Punkte, die dafür spricht, das online öffentlich zu machen. Dagegen steht natürlich dein vorgebrachtes Bedenken, was auch sehr viele andere Leute haben. Moment, das muss allerdings natürlich gewissen rechtsstaatlichen Standards genügen und Privacy und Datenschutz muss natürlich gewährleistet sein. Das heißt, das sind eigentlich die beiden Punkte, die gegenüberstehen. Und man sieht natürlich an der Regelung, die jetzt getroffen ist, daran, dass dieser Konflikt gerade auch ausgetragen wird. Und es soll zum Beispiel überlegt werden, das Datenschutzgesetz zu ändern, um entsprechend, wenn ein großes öffentliches Interesse besteht, möglicherweise dann doch Archive und das Interesse an der Öffnung der Archive höher zu bewerten als die Datenschutzprinzipien. Aber es ist eine knappe Geschichte.
Auch jenseits dieser Frage der Digitalisierung, dieses Archiv ist jetzt zugänglich, zumindest vor Ort in Den Haag. Es ist ein riesiges Archiv. Zugänglich ist es, so wie ich das verstanden habe, jetzt für NichtwissenschaftlerInnen jetzt wirklich seit Beginn des Jahres. Wie wird denn in den Niederlanden über diese Archivöffnung im Allgemeinen diskutiert?
Einen kleinen Aspekt noch, das riesige Archiv ist tatsächlich so, es umfasst, wenn du das so entlang läufst, 3,8 Kilometer, also es sind unglaubliche Mengen von Akten. Deine Frage jetzt, die Diskussion ist tatsächlich kontrovers, denn es gibt diese beiden Punkte, es gibt die Leute, die sagen Datenschutz, es gibt die Leute, die sagen Öffnung, das muss geschehen und zwar so weit wie möglich. Und es gibt die Pattstellung dazwischen und dann gibt es natürlich noch die große gesellschaftliche Konfrontation, möchte ich nicht sagen, denn es gibt natürlich keine Leute, die die Kollaboration rechtfertigen. Es gibt allerdings sehr wohl, wie es Nachkommen gibt von Opfern, da gibt es Nachkommen von Kollaborateuren, also auch die Leute, die, wie es in den Niederlanden heißt, immer Faut waren im Krieg, also die auf der falschen, der Fauten Seite der Geschichte standen und die möchten natürlich, dass das mit großer Sorgfalt geschieht. Das heißt, es ist natürlich nicht in der Sache eine Auseinandersetzung, wie es ist klar, dass Kollaboration natürlich völlig moralisch und ethisch verurteilt ist unter jeden Gesichtspunkten. Aber es gibt Leute, die Nachfahren sind von eben Kollaborateuren, was zum Beispiel in kleinen Dörfern, kleinen Gemeinschaften, wo jeder jeden kennt, heute immer noch eine sehr heikle Geschichte sein kann. Unter anderem deswegen, weil dieses Land erst sehr spät begonnen hat, relativ spät begonnen hat, sich eigentlich von dieser eigenen Lebenslüge zu verabschieden, dass man eigentlich alle komplett zusammen im Widerstand saß gegen die Nazis. Das war natürlich nicht so.
Ja, Stichwort diese Lebenslüge. In der Tat schreibst du mit rund 102.000 Ermordeten, 3/4 der jüdischen Bevölkerung hatten die Niederlande die relativ höchste Opferzahl im besetzten Westeuropa. Wie passt das zur Erzählung, dass der Widerstand gegen die Nazis gerade in den Niederlanden so groß war?
Ja, es passt insofern zu der Erzählung, dass man sich natürlich nach dem Krieg lange nicht mit der Vergangenheit überhaupt beschäftigen wollte, dass man auch Jüdinnen und Juden, die aus Überlebende, die aus den Camps der Nazis zurückgekommen sind, mit sehr viel Kälte und sehr viel Desinteresse behandelt hat, sich sehr wenig um sie kümmern wollte, um die Opfer, sehr wenig um das, was in diesem Land geschehen ist. Aus dieser Haltung geht das natürlich hervor. Also Desinteresse, mangelnde Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen zu wollen, schafft natürlich einen gewissen Diskursraum, in dem eine Version auf die eigene Rolle in der Geschichte insofern die Überhand behalten kann, dass man selbst gut im Widerstand war und wenig mit den Nazis kollaboriert hat. Natürlich ist das dann irgendwann aufgebrochen und man begann sich dann mit einigen Jahren später, als es hätte sein können, dann doch mit zu beschäftigen.
Die Mitgliederzahlen in nationalsozialistischen Organisationen in den Niederlanden war, muss man sagen, auch relativ hoch, so wie ich das verstehe.
Genau, und es gab den NSB, also die nationalsozialistische Bewegung hier. Es gab natürlich auch Leute, die sich aus einer ideologischen Richtung damit identifizieren konnten. Ne? Denn man sah sich auch so als Deutschland nah an und möglicherweise Mitglied so einer germanischen Rasse. Also dadurch konnte die Ideologie hier natürlich schon auch Fuß fassen.
Und zu den Akten noch einmal, du hast jetzt angedeutet, gerade was kleinere Gemeinden angeht, haben mögliche Informationen aus dem Archiv zu NS-Kollaborateuren immer noch gesellschaftliche Sprengkraft, oder?
Ja, das haben sie, also zumal, wie ich sagte, in kleinen Gemeinschaften. Und es gibt einen weiteren Punkt, den ich gerade andeutete, dann ging ja wieder vom Radar runter, aber ich möchte ihn gerne unbedingt noch anhängen. Denn es ist eine weitere Geschichte geschehen, die vier Tage nach der Öffnung am 2. Januar, also der nicht online, der Offline-Öffnung und zugänglich machen dieser Archive, bemerkte eine Frau, eine jüdische Historikerin, dass Vorfahren von ihr, die auch von den Nazis ermordet wurden, auch auf dieser Liste stehen, auch auf der Liste der Namen, die zugänglich sind, ne, dieses Registers, das ich eben erwähnte. Das heißt, es sind tatsächlich auch Opfer dort drauf, jüdische Opfer, die auf einer Liste, auf einem Register erschienen sind innerhalb dieses Nationalarchivs, wo eigentlich Verdächtige draufstehen. So, das heißt, man hat eigentlich eine Liste, wo man sagt, gut, es sind Verdächtige. Nicht alle sind vor dem Richter gelandet. So, möglicherweise ist es nur ein Verdacht und es steht nichts dahinter. Solche Fälle soll es geben. Nun hat sich herausgestellt, dass unter welchen Umständen auch immer, das ist alles ungeklärt, sind tatsächlich mehrere Namen von jüdischen Opfern der Nazis darauf gelandet. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen sein, dass die nach dem Krieg ausgesagt haben oder Angehörige von ihnen, Überlebende, haben nach dem Krieg ausgesagt. Und dadurch sind ihre Namen irgendwo aufgeschrieben und fälschlicherweise darin auf dieser Liste gelandet. Das heißt, es ist ein Punkt natürlich, der vom jetzigen Standpunkt aus gesehen dazu aufruft und dazu mahnt, man muss sich diese Sachen sehr genau angucken, was dort geschehen ist, um zu wissen, wie man mit diesen Archiven weiter verfährt. Im Rahmen wie ja, man muss sie öffentlich machen, aber es muss tatsächlich, wie du auch schon sagtest, gewissen Standards genügen, zumal wenn solche Sachen offensichtlich dort geschehen sind.
Dazu dann als Abschlussfrage nach der Entscheidung der Datenschutzbehörde, wie geht es jetzt weiter mit den Archivdaten? Siehst du noch eine Chance für eine weitere digitale Zugänglichmachung?
Ja, das auf jeden Fall, denn ich denke, auf langfristige Sicht wird an der digitalen Zugänglichmachung kein Weg vorbeiführen. Allerdings, was jetzt interessant ist, ist in den nächsten Monaten, auf sowas wird es natürlich rauslaufen, das ist echt ein langfristiger Vorgang, wird man sich über die Modalitäten unterhalten müssen. Die Regierung ist dabei, der Minister für Kultur und Bildung hat angekündigt, dass das Datenschutzgesetz möglicherweise übersehen wird, wie gerade angekündigt, also überarbeitet, dass man in einem Einzelfall abwägen kann, Archive trotzdem zu öffnen. Allerdings muss man sich dann eben über die Bedingungen, unter denen das geschieht, weiter unterhalten. Und das ist natürlich eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das ist eine Auseinandersetzung, wo juristische und historische Quellen wieder von Bedeutung sind. Und das ist, was in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, durchaus hier auf dem Tisch steht.
Das sagt der freie Journalist Tobias Müller, unser Benelux-Korrespondent. Wir haben mit ihm gesprochen über die Öffnung eines riesigen Archivs in Den Haag mit Dokumenten zu NS-Kollaborateuren, die digitale Zugänglichmachung, die angedacht war, die lässt jetzt zumindest teilweise noch auf sich warten, aufgrund einer Entscheidung der unabhängigen Datenschutzbehörde.
Das sagt der freie Journalist Tobias Müller aus Amsterdam über die Pläne in den Niederlanden, Dokumente zu NS-KollaborateurInnen digital zugänglich zu machen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 10. Januar 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Keinen Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.